Guten Morgen. Ihr habt es gehört, für die, die auch heute vielleicht zum ersten Mal da sind. Mein Name ist Thomas Liedmeier, ich bin Pastor hier in der Gemeinde und möchte mit euch zusammen heute einen Blick in die Ewigkeit werfen. Heute feiern wir ja den Ewigkeitssonntag. Es ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr. Und das Thema habe ich dem apostolischen Glaubensbekenntnis entnommen. Es ist dort auch der letzte Bekenntnissatz. Das heißt ja dort eben, ich glaube, an die Vergebung der Sünden und als allerletztes und an das ewige Leben. Also das Thema heute passend zum Ewigkeitssonntag: Ich glaube an das ewige Leben. Was kommt am Ende? Wer hat das letzte Wort? Das ist eine wichtige Frage. Eine kleine Geschichte, fiktiv, aber wie ich finde, aussagekräftig. Neulich im Himmel, zwei Männer erscheinen gleichzeitig an der Himmelspforte, wo sie freundlich von Petrus willkommen geheißen werden. Und Petrus eröffnet nun den Neuankömmlingen, dass sie nun in der Ewigkeit sind und sich wünschen dürfen, was sie hier tun wollen. Der erste, ein erfolgreicher Geschäftsmann, traut seinen Ohren nicht und fragt: Gibt es dafür ein bestimmtes Budget? Petrus schüttelt lächelnd den Kopf und sagt: Nö, also ist unbegrenzt. Der Geschäftsmann ist fassungslos, strahlt über sein ganzes Gesicht, sagt: Okay, dann habe ich eine relativ lange Liste. Großes Haus, 1500 Quadratmeter, eine Bibliothek, Kaminzimmer, Billardzimmer, Heimkino, Golfplatz und. Also ihr könnt es euch vielleicht jetzt selber ausmalen, was alles da alles noch drin ist, bis zu diversen tollen Autos in der Garage. Nun, als ihm nichts mehr einfällt, wendet sich eben Petrus dem zweiten Ankömmling zu und der fragt ihn, wie es denn ihm jetzt so geht, und der schüttelt nur leise den Kopf und sagt, was er sich wünscht, und sagt: Ich hatte also im Leben nie viel Geld und viel Erfolg, aber ich habe immer gewusst, dass ich am Ende einmal Jesus gegenüberstehen werde, und ich wünsche mir eigentlich nur, einen Platz in seiner Nähe bekommen zu können. Das würde mir völlig ausreichen. Der Geschäftsmann hörte es, wollte noch irgendwie kurz was sagen. Zack, ist aber plötzlich die Wirklichkeit da, so wie beide es sich erträumt hatten. Nun wenden wir uns dem Geschäftsmann noch mal kurz zu. Wie geht es ihm denn so dann in der weiteren Zeit? Nach 500 Jahren kommt Petrus mal kurz vorbei. Der Geschäftsmann strahlt über alle Wangen, sagt: Boah, es ist so super, so cool. Hey, ich genieße das hier in vollen Zügen. Alles klar. Nach 1000 Jahren kommt Petrus wieder. Ja, ist immer noch super, aber so ganz so super ist es auch nicht. Es ist halt doch schon vieles Routine geworden. Ja, und ihr merkt schon die Entwicklung. Nach 5000 Jahren trifft Petrus einen völlig entnervten Geschäftsmann an, sagt: Katastrophe, ich habe die Bibliothek schon 10-mal durchgelesen und ich habe keine Lust mehr, Auto zu fahren, und ist alles irgendwie auch langweilig. So habe ich mir den Himmel nun wirklich nicht vorgestellt. Petrus zieht erstaunt eine Augenbraue hoch und antwortet: Himmel? Wieso Himmel? Guter Mann, das hier ist die Hölle. Also fiktive Geschichte, einfach zur Einstimmung: Wie stellst du dir die Ewigkeit vor? Was kommt auf uns zu? Was kommt am Ende? Zur Beantwortung dieser Frage nun doch auch etwas ernsthafter, wollen wir die Bibel aufschlagen. Und auch dort eben jetzt ganz am Ende im Buch der Offenbarung. Und zuvor noch ein paar Sätze zum Verfasser Johannes. Der Verfasser der Offenbarung, er ist auf jeden Fall, das ist wichtig für uns zu wissen, als er diese Offenbarung empfängt, ist er auf einer kleinen Insel auf Patmos und sitzt dort fest. Er ist verbannt worden, um seinen Einfluss einzudämmen. Er hatte offensichtlich einen sehr ansteckenden Glauben an Jesus Christus, und das hat dazu geführt, dass die Gemeinden in Kleinasien, das ist heutige Türkei, Ephesus und so weiter, dass die wirklich gewachsen sind, viele Menschen zum Glauben gekommen sind, und das war den römischen Herrschern ein Dorn im Auge. Und nun wollte man ihn kaltstellen. Und was tut Johannes in der Einsamkeit? am Tag des Herrn heißt es, also am Sonntag, so wie heute, feiert er Gottesdienst, eben alleine. Aber er fühlt sich nicht alleine, sondern verbunden mit der Gemeinde weltweit und auch mit Jesus Christus. Und in diesem Augenblick, als er so Gottesdienst feiert, alleine und doch nicht einsam, da offenbart sich ihm Jesus Christus und lässt ihn einen Blick in die Ewigkeit werfen. Und bevor ich zum eigentlichen Text am Ende der Offenbarung komme, hier noch einmal kurz dieser Anfang in Offenbarung 1, 9 und 10. Da schreibt Johannes dann, ich, Johannes, bin euer Bruder und teile mit euch Bedrängnis und Verfolgung. Er schreibt jetzt eben an die Gemeinden in Kleinasien, wie ihr halte ich darin geduldig und standhaft aus und ebenso wie ihr habe ich Anteil an Gottes Reich. Weil ich Gottes Botschaft verkündet und Jesus öffentlich bezeugt habe, wurde ich auf die Insel Patmos verbannt. An einem Sonntag, also wörtlich am Tag des Herrn, ergriff mich Gottes Geist. Ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, durchdringend wie eine Posaune. Und dann schildert er sehr eindrucksvoll, dass er Jesus Christus gesehen hat, mächtig, verherrlicht, mitten unter seinen Gemeinden, mitten in seinem Volk. Und Jesus hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Er ist sehr ergriffen davon und dann heißt es eben später in Vers 17, das ist die nächste Folie, als ich das sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder, aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und ich bin der Lebendige. Ich war tot, doch nun lebe ich für immer und ewig und ich habe Macht über den Tod und das Totenreich. Schreib auf, was du nun gleich gezeigt bekommst, was jetzt geschieht und was dann in Zukunft geschehen wird. Und vor den Augen des Apostels Johannes entfaltet sich nun das Drama der letzten Tage dieser Welt, teilweise in sehr geheimnisvollen Bildern. Und dann am Ende seines Buches notiert er dann in Kapitel 21 Folgendes, 21, 1 bis 7. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt und das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen, hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte, sieh doch, ich mache alles neu. Und er forderte mich auf, schreib auf, was ich dir sage, alles ist zuverlässig und wahr. Und weiter sagte er, alles ist in Erfüllung gegangen. Ich bin der Anfang und ich bin das A, das Ziel, das A und das O. Allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Wer durchhält und den Sieg erringt, wird dies alles besitzen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Johannes sieht Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, Jahwe, wie wir gesungen haben. Er sieht ihn auf seinem mächtigen Thron, er sieht, dass er alles neu macht. Er schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das ist ein Geheimnis, was hier geschieht. Er wirft einen Blick in die Ewigkeit. Du hast es eingangs schon erwähnt, Gerhard. Ewigkeit ist nicht mehr in der Zeit. Die Zeit ist vorbei, ist abgeschafft. Die Zeit ist eine Schöpfung Gottes. Es ist kein Blick in die Zukunft, der Blick in die Ewigkeit, sondern es ist ein Blick in eine andere Dimension. Um das zu verstehen, müsst ihr es hier C.S. Lewis lesen. Ein Blick in eine andere Dimension, die weit über Zeit und Raum hinausgeht. jenseits der Gesetze von Zeit und Raum, herausgehoben, sieht er in die Ewigkeit. Und zwar jetzt. Und er sieht, Gott schafft sich sein Volk. Zu ihm gehören Menschen aus allen Völkern. Wir haben hier bei uns nicht alle Völker, aber viele Völker. Und erfahren schon, dass sich das realisiert. Symbol dafür ist das neue Jerusalem, die Stadt Gottes, das aus dem Himmel herabkommt. Und was mich sehr beeindruckt, es ist keine Kleinstadt, sondern offensichtlich eine Stadt mit kosmischen Dimensionen, die fähig ist, all diese vielen Menschen und Völker aufzunehmen. Es ist wie eine Braut, die ihrem Bräutigam Jesus Christus geschmückt zugeführt wird. Und im Zentrum der Ewigkeit steht eine Person, die sagt, alles ist in Erfüllung gegangen, ich bin der Anfang und ich bin das Ziel, das A und das O. Alle Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Also im Zentrum der Ewigkeit steht eine Person, steht Gott, der sich in Jesus Christus offenbart. Also es wird keine blumige Ausschmückung vorgenommen himmlischer Freuden, die mag es geben, sondern im Zentrum, die steht Gott. Das ist die entscheidende Botschaft, die wir auch wissen müssen im Blick auf die Ewigkeit. Dieses Leben, das ewige Leben liegt in Gott beziehungsweise in Jesus Christus und man kann fast sagen, Jesus Christus ist das ewige Leben als Person. Johannes 17,3, also im hohen priesterlichen Gebet, da heißt es, und das ewige Leben besteht darin, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich glaube, lieber Hans, du hast uns dein Buch vorgestellt, es hat mich gereizt, das mal ganz schnell in die Hand zu nehmen, in der Stille vor Gott zu sein, und auf Jesus Christus zu schauen, bedeutet das vielleicht auch, zu erkennen, dass er als Person dieses ewige Leben ist, in das hinein er mich einlädt und das er mir schenkt. Und du nickst. Und das ist eine Wahrheit, die wir vielleicht intellektuell ergreifen können, die wir aber auch anbetend erfahren dürfen. Ich glaube an das ewige Leben bedeutet, ich glaube an Jesus Christus. Er ist das ewige Leben. Und deshalb habe ich auch noch einmal genau hingeschaut in diese Schilderung in Offenbarung 21 und habe festgestellt, dass Jesus mehrmals sagt, ich. Er sagt, ich bin, ich gebe, ich mache, ich werde. Und ich habe gemerkt, er gibt uns die Antwort auf unsere existenziellen Fragen. Er ist sie. Und das möchte ich mit euch jetzt noch einmal näher anschauen. Ich fand das jetzt sehr spannend. Es ist immer auch eine Frage damit verbunden. Und wir alle und Menschen in dieser Welt haben die Frage, wer hat nun das letzte Wort? Wer ist Gott? Also wer das letzte Wort hat, ist Gott. Manchen Diskussionen, ne? Also ich will das letzte Wort haben. Ne? Aber wer hat das letzte Wort am Ende der Zeit? Und hier heißt es Johannes Offenbarung 21,6: Ich bin der Anfang und ich bin das Ende, das Ziel, das Alpha und das Omega, sagt Jesus. Also es gibt die nächste Folie bitte. Jesus sagt: Ich bin. Und noch eins weiter. Eins zurück, genau. Nur ich bin, bitte. Gut, okay. Ich bin der Anfang und ich bin das Ziel. Johannes sieht Jesus Christus und das verändert ihn völlig. Er soll ja eingeschüchtert werden und kaltgestellt werden. Er erfährt das, was auch die anderen Gemeinden erleben, was auch die verfolgten Christen heute erleben. Die Mächtigen zeigen ihm, dass er nur so ein kleines Licht ist. Aber er sieht Jesus Christus und das alles, das gibt ihm Kraft, das gibt ihm Zuversicht und Hoffnung. Und das teilt er mit uns jetzt und auch mit der Gemeinde damals. Und das verändert auch die Empfänger völlig. Die letzte Frage ist, wer ist Gott? Und auch für mich persönlich und für dich persönlich ist es auch die letzte Frage, wer ist dein Gott? Wer ist dein Gott? Wer ist es, der dir die letzte Antworten gibt? Und da möchte ich auch persönlich bekennen, als ich für mich diese Frage geklärt hatte, dass Jesus Christus mein Herr und mein Gott ist. Und das habe ich als junger Mann erleben dürfen, als junger Erwachsener, was ist 16, 17 etwa. Da erinnere ich mich, das verband sich damit, dass ich auf einer Jugendfreizeit einen Bibelvers auf meinem Bett liegen hatte, Psalm 139, Vers 5, wo drauf stand, von allen Seiten umgibst du mich, du hast deine Hand auf mich gelegt. Und mir ging es damals nicht gut. Habe viele Existenzängste gehabt. Also Schule war eine wesentliche Ursache dieser Ängste, muss ich offen bekennen, ja. Ich habe einige Runden gedreht, zum Trost für andere, die meinen, oh, wie schlimm. Also Eltern müsste man jetzt weghören. Ne? Aber in 30 Jahren fragt da keiner mehr danach, ob es ein bisschen länger gedauert hat. Und das andere war auch, dass es eben auch einfach viele Nöte, meine Eltern einfach viele Nöte hatten, die ich als Kind mit durchlitten habe. Also ganz, denen ging es echt schlecht und dann geht es den Kindern auch schlecht. Und dann war es gut, mal rauszukommen aus dem Ganzen und auf dieser Freizeit zu kommen. Auf einer Insel war das auch. Ja. Und dann dieser Vers, von allen Seiten umgibst du mich, du hast deine Hand auf mich gelegt. Und ich kann einfach nur sagen, es ist ein Wunder, ich habe Jesus erfahren. Ich habe einfach gespürt, er ist da. Er ist an diesen tollen Menschen, die hier da sind, in denen Jesus lebt. Er war in diesen Liedern, er war auch in der Natur. Und ich kann nur sagen, war da, hat seine Hand auf mich gelegt und mich berührt und das hat alles verändert. Ich bin völlig verwandelt, irgendwie ein bisschen verrückt, auch von dieser Freizeit zurückgekommen und habe dann auch meine Umgebung ein bisschen verrückt gemacht. Ne? Und damit habe ich jetzt auch nicht aufgehört in den letzten Jahren, bis heute hin. Jesus ist das Licht in der Dunkelheit. Ich bin wirklich das A und das O. Ich bin der Anfang und das Ende. Und das Zweite, ich gebe. Er stellt sich ja die Frage, wie bekomme ich nun Anteil an diesem ewigen Leben in Jesus Christus? Und Jesus sagt, ich gebe. Ich gebe allen Durstigen Wasser aus der Quelle des Lebens als Geschenk. Also wir müssen für so viele Dinge zahlen und ganz viele Sachen haben einen hohen Preis, ihr Lieben, dieser Welt. Und Jesus sagt, das wertvollste Geschenk, dieses Wasser des Lebens, das gebe ich umsonst. Er selber hat den Preis dafür bezahlt. Und wir haben alle einen ungeheuren Durst. Das ist ja, ich habe mich in den letzten ein, zwei Jahren mal auch beschäftigt mit, was sind denn unsere Bedürfnisse? Und das ist auch eine wichtige Frage und es gibt ja Untersuchungen dazu. Vielleicht mal die nächste Folie. Abraham Maslow hat so eine Bedürfnispyramide entwickelt, angefangen so von den Grundbedürfnissen des Körpers, so die physiologischen als Basis. Und dann ging die Pyramide viele Jahre nur bis zur Selbstverwirklichung. Und wenn ihr heute ins Internet schaut und bei Maslow schaut, dann findet ihr meistens, dass die Pyramide nur bis zur Selbstverwirklichung geht. Aber er hat sie 1970 schon weiterentwickelt und erkannt, dass das nicht unser letztes Bedürfnis ist, sondern da steht Transzendenz. Und das ist so ein komisches Fremdwort, bedeutet aber, es gibt etwas, was noch über dieser Welt drüber steht. Es ist uns Menschen angelegt, verankert zu sein in der Ewigkeit. Wir haben einen Hunger nach Gott. Und ich finde das äußerst bemerkenswert, dass er das quasi soziologisch, psychologisch erkannt hat und hier auch in dieser Pyramide dargestellt hat. Und ich glaube, gerade in unserer Zeit, erstaunlicherweise, bricht diese Frage nach Gott, nach dem, was über dieser Welt steht, nochmal machtvoll auf. Und die Menschen fragen auch hier bei uns, in unserer materialistischen Kultur, aber auch weltweit, wieder neu nach Gott. Und die Frage ist, wie kann mein Hunger nach Sinn, nach Leben gestillt werden? Und dann sagt Jesus, ich gebe allen Durstigen Wasser aus der Quelle des Lebens als Geschenk. Jesus stillt diesen tiefsten Durst. Und auch das habe ich erlebt, dass Jesus mich da herausgefordert hat, gesagt, dann gib mir dein Leben. Er hat mich berührt und er hat gesagt, gib mir dein Leben, vertrau mir, gib mir dein Versagen, gib mir deine Schuld. Und obwohl ich ja erst 17 war, habe ich schon einiges angesammelt. Seitdem, ja, da lacht jemand, ne? Also das ist ziemlich viel Zeit, da kann man ziemlich viel ansammeln. Und danach ja auch noch, ne? Also er ist immer wieder da und ich muss auch immer wieder aus dieser Quelle trinken, aber ich habe gesagt, Herr, ich vertraue dir mein Leben an. Sei mein König, mein Erlöser, mein Herr. Rette mich aus der Verlorenheit. Ich habe erkannt, ohne Christus bin ich verloren und gefangen in mir selbst. Und ich bin so dankbar, dass Jesus mich angenommen hat. Ich bin ein Kind Gottes geworden. Nicht länger Sklave, wie wir gerade gesungen haben. Wunderbar, ich bin kein Sklave mehr. Halleluja. Und er vergibt uns die Sünde und erfüllt uns mit seinem Heiligen Geist. Und das, was ich spannend finde, ist, dass wir schon jetzt, schon in dieser Zeit oder in der Zeit, das Wasser des ewigen Lebens empfangen können. Das heißt im Klartext, weil das ja auch jenseits der Zeit ist, dass wir, dass das ewige Leben im Glauben an Jesus Christus, wenn er in unser Leben tritt, dann tritt der, der über der Zeit steht, schon in unsere zeitliche Existenz hinein. Und das heißt, das ewige Leben beginnt jetzt schon. Habt euch vielleicht schon mal gefragt, als Jesus sagte im Zusammenhang mit Lazarus Tod, Johannes 11, wer an mich glaubt, wird nicht sterben. Und damit wollte er sagen, auch wenn du diesen irdischen Tod erleidest, er kann dieses ewige Leben, wenn du an mich glaubst, nicht kleinkriegen. Dieses ewige Leben wird hindurchdringen in die Ewigkeit. Weil Jesus Christus ist der Sieger über Sünde, Hölle, Tod und Teufel. Das ewige Leben beginnt jetzt. Und das Ziel ist, dass wir hier in dieser Zeit ein Leben mit ewiger Lebensqualität führen. Das ist Reich Gottes. Gottes Herrlichkeit kommt schon in diese Zeit. Ich finde das sehr motivierend. Und ich sage mehr davon, Herr. Wir können gerne die nächste Folie auch haben. Und dann sagt Jesus noch, ich mache. Die Frage ist, wie soll ich nun ein neues Leben führen? Also wie soll ich das hinkriegen? Wie schaffe ich das? Hast du dich vielleicht auch schon gefragt, wie soll ich das bloß schaffen? Und dann, denke ich, sollten wir hören, Jesus sagt, ich mache es. Ich mache alles neu. Und alles, das gilt eben auch dafür, auch für deine und meine Bemühungen, wo wir sagen, wie soll ich das schaffen? Und Jesus sagt, ich mache es. Ich lebe doch in dir. Ich bin bei dir. Jesus ist durch seinen Geist bei dir und zwar immer. Hast du ihn als deinen Herrn und Gott angenommen, so wird er nicht mehr von deiner Seite weichen. Auch wenn du mal sagst, ach, ich spüre ihn jetzt nicht oder so. Aber verlass dich einfach drauf, er ist da. Und natürlich, sei auch realistisch, trotz dieser Konstante in unserem Leben, die Jesus Christus ist, machen wir noch Fehler. Sündigen wir auch. Machen wir Dinge, die wir nicht tun wollen, fallen in alte Gewohnheiten und Süchte zurück. Das ist leider so. Und ich musste dabei jetzt an so ein Kleinkind denken. Ich habe vor kurzem mal so einen 20-Minuten-Powerwalk gemacht durch den Prinz-Emi-Garten. Und dann kamen so zwei ganz kleine Buben, die konnten gerade so laufen durch die Gegend. Und da, die stolpern ja dann ab und zu auch noch so über ihre Füße, ne? Und sind dann aber auch ganz schnell wieder oben auf. Und manchmal weinen sie und sind dann auch vielleicht ein bisschen verwundet. Und so sind wir auch, denke ich, in diesem Leben, was da so aufkam. Wir rennen los und wir stolpern über unsere eigenen Füße. Und dann ist es einfach so, dass ich denke, dass Gott uns ermutigt, sagt, dann geh auf den Schoß des Papa, lass dich wieder ermutigen, wieder zurechtbringen, empfange Vergebung, lass dich wieder aufrichten und dann geh weiter auf den Spielplatz, ne? Und werde größer und größer und mit der Zeit, der Herr sagt, ich mache alles neu. Verzage nicht, schau nicht auf das Versagen, sondern schau einfach auf den, der sagt, ich mache alles neu. Schau nicht zurück, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Gott wird fertig, auch mit unserem Versagen. Ich bin davon sehr beeindruckt. Er macht dich und mich neu. Und schließlich sagt er auch, ich werde. Natürlich stellt sich die Frage, es ist ja ein Kampf, den wir hier auch in dieser Welt durchleben. Wie soll ich diesen Kampf überstehen und durchdringen? Und Jesus sagt, er blickt darüber hinaus, ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Eines Tages werden alle Tränen abgewischt. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen, es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Tatsache ist natürlich, wir leben mitten in einer Welt, in dieser Welt, in der dies alles noch real ist. Leider. Und auch wenn die neue Welt schon angebrochen ist und Jesus Christus uns ganz nah ist und bei uns ist und in uns ist, leben wir zwischen den Welten im Kampf der alten, vergehenden und der neuen Welt, die in Jesus schon da sind. Wir sind konfrontiert mit dem Leiden. Daran wurde ich auch in der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst nochmal in besonderer Weise erinnert, weil ich entdeckt habe, dass Arne Kopfermann, der hier auch vielen bekannt ist, inzwischen ein Buch geschrieben hat. Arne hat ja vor wenigen Jahren, ich weiß nicht, sind es 2 Jahre jetzt etwa, seine Tochter durch einen tragischen Autounfall verloren. Und in dem Buch setzt er sich sehr persönlich mit diesem Verlust und mit dieser Trauer auch auseinander. Der Titel lautet Mitten aus dem Leben, wenn ein Sturm deine Welt aus den Angeln hebt. Es scheint mir wichtig, dass wir uns diese Welt hier nicht schönreden. Auch wenn wir wissen, dass Gottes Welt hier hineinkommt, das Reich Gottes aufgerichtet werden soll. Aber wir dürfen uns diese Welt, diese vergehende Welt nicht schönreden und unter den Teppich kehren, dass es diese Stürme gibt und dass jeder, aber auch jeder von solchen Stürmen auch betroffen sein kann. Wir stehen da alle nicht darüber. Und es hat mich einfach berührt, in diesem Buch zu lesen. Und ich finde, es ist ein ehrliches Zeugnis dafür, dass wir eben nicht in stoischer Gelassenheit und ungerührt durch diese schlimmen Zeiten gehen, sondern dass wir unter Umständen bis ins Mark erschüttert sind und bildlich gesprochen wie Ertrinkende, die um das Überleben kämpfen. Arne Kopfermann schreibt, ich möchte mit meinem Buch denen eine Stimme leihen, die selbst durch die erdrutschartige Erfahrung eines überwältigenden persönlichen Verlustes gehen müssen und sich, genauso wie ich, dieser Aufgabe in keiner Weise gewachsen fühlen. Es berührt, hat mich wirklich berührt. Ich habe auch weinen müssen, als ich das gelesen habe, weil man hat ihn ja auch persönlich kennengelernt. Es hat mich an eigene Verluste erinnert. Aber es hat mir auch Jesus nahegebracht. Und ich habe gemerkt, dieser Jesus, der ist nicht nur in Herrlichkeit da, sondern er ist auch hinabgestiegen, mitten auch in diese leidvolle Dimension dieser Welt. Und er ist unser Bruder geworden. Er hat alles auf sich genommen und ich weiß, in diesem Leiden ist er ganz nah bei uns und bei dir und bei mir. Und Arne schreibt ja, dass er damit auch noch nicht durch ist, dass es ein Lebensthema ist. Aber er schreibt dann auch, wie wunderschön ist es dann zu sehen, wenn auf dem Weg, den er jetzt geht, das eigene kindliche Vertrauen nicht verloren geht, sondern am Ende des Ringens Gott noch größer und gewaltiger dasteht als vorher. Denn so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind seine Gedanken als unsere Gedanken und seine Wege als unsere Wege. Gott ist erhoben über alles, aber er war auch bereit, ganz in die Tiefe zu gehen, um mit uns auch in der äußersten Tiefe zu sein, da bei uns zu sein, uns zu trösten und uns auch da abzuholen. Aber wir dürfen auch gerade vor Gott und auch in der Gemeinde auch so ehrlich sein, wenn wir sagen, boah, jetzt bin ich aber am Rudern und ich kriege das jetzt gar nicht hin. Und ich brauche einfach die Hilfe Gottes und ich brauche auch die Hilfe der Schwestern und Brüder. Und wir wollen einander stärken und füreinander da sein. Ich glaube an das ewige Leben. Ich glaube an Jesus Christus, der sagt, ich bin der Anfang und ich bin das Ziel, das A und das O. Der sagt, ich gebe allen Durstigen Wasser aus der Quelle des Lebens als Geschenk. Der sagt, ich mache alles neu. Der sagt, ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Ich bin begeistert von Jesus Christus. Das ewige Leben liegt in Jesus Christus vor uns, aber er ist auch heute schon da und mitten unter uns. Und wenn wir ihn aufnehmen, lebt er auch in uns, durch dick und dünn hindurch. Und so können wir am Ende des Kirchenjahres, heute am Ewigkeitssonntag, in die Zukunft schauen und dem morgigen Tag und auch dem neuen Kirchenjahr zuversichtlich entgegengehen. Wir sind nicht allein. Gott ist mit uns und bringt sein Leben auch in diese Welt hinein. Und deshalb beten wir dann auch wieder zuversichtlich und kraftvoll im Vater unser: Dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, in der Ewigkeit, so auch hier auf Erden, in der Zeit. Und wir bekennen im apostolischen Glaubensbekenntnis: Ich glaube an das ewige Leben. Amen. Ich möchte euch einladen,